Spurensuche im Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände Nürnberg.
Das Kolosseum hat der Hitler nach Vorbild vom römischen Kolosseum bauen lassen. Aus Größenwahn, ist nicht fertiggestellt. Das gehört dazu, ich bin hier groß geworden. Ich kenne es nicht anders.
Die Kongresshalle ist das, warum? Ich finde, das sollte die eine Sache nicht mehr aufwärmen, was schon früher war. Das ist die Sache. Das ist nur Geldschneiderei, ist das.
Ich bin zwar hier geboren, aber Mausoleum, oder wie man das nennt hier, von Mitleid.
Hallo Isabel.
Hi Anita.
Sorge, dass ich zu spät bin.
Ach, mach doch nix.
Hat es überhaupt schon offen?
Ich denke noch nicht, weil hier stehen noch so viele Leute, aber ich denke, es macht gleich auf.
Echt Wahnsinn, dass da schon wieder so viele Busse da sind. Schau mal, der hat so ein gelbes Nummernschild. Ist das Holland oder Belgien oder so?
Ich glaube schon Holland. Also, die scheinen ja echt aus aller Welt zu kommen hierher.
Und schauen sich alle das hier in Nürnberg an. Ich meine, man kann sich ja auch den Hauptmarkt anschauen oder den schönen Brunnen oder die Burg. Also, sie schauen sich alle das Dokuzentrum an. Ich find's gut, dass wir mal herkommen.
Ja, hier sprengen sie den Rasen. Da drüben sitzen irgendwelche Jungs mit McDonald's-Tüten und warten darauf, dass es reingeht. Das ist alles so alltäglich, da kann man noch nicht so viel davon ahnen, was einen da erwartet.
Schau mal, jetzt gehen sie rein. Da diese lange Treppe da in diesem Flur, ist es der Eingang?
Ich denke mal schon.
Schließen wir uns einfach mal ihnen an. Okay. Gehen wir mal hinterher.
So, jetzt sind wir in der Eingangshalle. Schau mal, da drüben ist eine Gruppe von Schülern. Der Lehrer kauft gerade die Karten.
Ja. Und da drüben, die meisten strömen erstmal hinter zu dieser Cafeteria. Da scheint sich alles zu geben.
Gemütlich frühstücken, so in dieser Atmosphäre.
Hier alles aus Glas und aus Stahl gebaut. So habe ich das nicht erwartet eigentlich.
Hier auf dem Plan. Ausstellung, dritter Stock.
Hier die Treppe hoch und da oben sind auch schon die ersten Schüler. Ich glaube, da geht's rein.
Thank you.
Wenn man den Raum betritt, läuft man als erstes auf ein riesiges Bild zu. Das ist so hoch wie die Decke. Und die Menschen, die darauf abgebildet sind, das sind Soldaten, die man nur von hinten erkennen kann. Und die sind lebensgroß, also größer als ich. Und die stehen alle rum um so eine Kanone. Im Hintergrund sieht man das Reichsparteitagsgelände und noch mehr Soldaten und Kanonen. Sieht mir aber nicht irgendwie nach Krieg aus. Also,
nee, ich denke, das ist eine reine Vorführung von den Soldaten. Wenn man daneben schaut, da ist noch ein anderes Bild. Dann sieht man, wie Menschen das Ganze betrachten. Also sie sind auf dem gleichen Gelände. Man sieht auch das Gebäude des Reichsparteitagsgeländes im Hintergrund. Und sie zeigen den Hitlergruß. Und schaut es mal an, wenn man die Linie verfolgt, die ihre ausgestreckte Hand zeigt, dann schneidet die sich ja beinahe mit der Kanone.
Stimmt.
Ist ja fast so, als würden sie Heil Kanone sagen.
Da drüben geht's weiter, oder? Also es geht also in so einen größeren, wirklich dunklen Raum hinein. Alles, ja, es vermittelt den Eindruck wie in so einer Höhle, weil ich glaube, Fenster gibt es nicht. Obwohl wir hier im dritten Stockwerk sind, ist es alles hier so ein bisschen wie in einem Keller. Dieses Backsteingewölbe, dunkel, ja, fast ein bisschen unangenehm da reinzugehen. Aber ich meine, gut, da geht's weiter.
Wenn man den Raum betritt, sieht man als erstes ein gepanzertes Fahrzeug. Das ist ein Bild, auf das alles in dem Raum zu weisen scheint. Es steht richtig im Zentrum. Und hier auf dem Boden sieht man Schaukästen, die auch eine Linie bilden auf das Bild des Panzers zu.
Ja, also man sieht hier Überbleibsel aus dem Krieg, eine zerbrochene Handgranate, einen zerschossenen Helm und verrostete Messer. Die Gegenstände liegen auf einer schwarzen, verbrannten Erde und alles, ja, erinnert an die Zerstörung des Krieges.
Es erinnert mich an eine Ausgrabungsstätte. Hier im zweiten Schaukasten sieht man lauter Geldscheine. Schau dir mal an, was da draufsteht. 100.000 Mark, 200.000 Reichsmark, 50 Millionen Reichsmark.
Ja, so einen Schein hat mir mal mein Opa gezeigt irgendwann. Der hatte noch ganz viel davon, weil bei der Inflation war das Geld ja nichts mehr wert.
Jetzt stehen wir hier vor einem Pfeil, auf dem lauter Plakate der damaligen Parteien aufgedruckt sind. Schluss mit diesem System. Gegen eine neue Inflation, für Reichseinheit und Republik, für Loslösung von unseren Feinden. Und alle scheinen sehr radikal zu sein. Schau mal, da ist eine riesengroße Faust, die das ganze Parlament zertrümmert.
Ja. Und dieses Plakat hier ganz rechts, unsere letzte Hoffnung, Hitler. Also dieser Raum mit diesem Weg auf dieses gepanzerte Fahrzeug am Ende. Also dieser ganze Raum hier scheint wirklich den Weg ins Dritte Reich, in die Diktatur, in den Krieg darzustellen.
Der nächste Raum ist sehr klein, ist eigentlich nur ein Durchgangszimmer. Man sieht ein riesiges Bild, das einen fast schon erschlägt.
In Reihe und Glied marschiert die SA. Begeisterte Volksmassen jubeln ihr zu. Ein Fackelzug erhellt und begeistert Berlin. Menschenmassen vor dem Brandenburger Tor. Begeisterung, die ansteckt. Leute klettern auf Laternen. Denn alle wollen einen Blick auf dieses strahlende Ereignis erhaschen. Die Fahne hoch, die Reihen festgeschlossen. So singen sie.
30. Januar 1933. Reichspräsident Paul von Hindenburg ernennt Adolf Hitler zum Reichskanzler. Regierungsalltag der Weimarer Republik. Aber erstmals in der deutschen Geschichte ist die NSDAP an der Regierung des Staates beteiligt. Zwei Minister der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei werden berufen. Ein demokratischer Akt. Aber die Nationalsozialisten wollen nicht auf demokratischem Wege gewinnen. Die Propaganda verwandelt die Übergabe in eine aktive Machtergreifung. Man soll glauben, Hitler habe die Macht an sich gerissen. Die SA feiert dieses Ereignis noch am selben Abend. Der große Fackelzug wird von zwei Reportern beschrieben. Aufgeregt und durcheinander.
Der Zug ist endlos, der Zug geht weiter. Es sind unglaubliche Menschenmassen unterwegs. Die Menschen setzen sich in Bewegung, gehen mit der SA mit. Einige warten noch auf den daran anschließenden Stahlhelm. Alles ist in Bewegung geraten.
Jetzt
und
sind
in diesem
Masse
Augenblick...
durchgebrochen, sehen Sie? Jetzt sind sie durchgebrochen.
Ist es nicht ein Moment...
auf die Straße gekommen?
Die Ketten sind gesprengt.
Der Fackelzug hält einen Augenblick vor dem Fenster des Reichskanzlers, des Herrn Reichspräsidenten.
Im Augenblick tritt wieder Ordnung ein. Ordner der SA und der SS greifen mit ein. Ohne jede Gewalt weicht die Menge.
Im Augenblick
schien es, als wenn irgendwelches Unglück hier passieren sollte.
Menschen in Bewegung. Durchgebrochen. Die Ketten sind gesprengt. Ordner greifen ein. Irgendwelches Unglück?
Die Radioreportage vermittelt einen ganz anderen Eindruck als das Foto. Scheinwerfer leuchten den Platz optimal aus. Er ist eine Kulisse. Auch die Menschen geordnet aufgestellt, wie Statisten. Das Bild entstand erst ein paar Monate später. Im Sommer 1933 wurde der Fackelzug neu inszeniert. Nachgestellt für einen Propagandafilm. Geordnet. Perfekt. So wollte es die Partei. Der Beginn einer eigenen Geschichtsschreibung.
nächsten Raum wird man sehr unfreundlich empfangen von zwei Männern in Uniform. Mit wachsamem Blick in ihrer Mitte haben sie einen Hund, kurz an der Leine angebunden, mit Maulkorb. Steht denn da unten?
Es ist Wahltag, 5. März 33. Die Herren überwachen, was die Leute so ankreuzen.
Also, ich weiß nicht, freie Wahlen würde ich das nicht nennen. Wenn jemand von der Polizei, einer von der SS und so ein gefährlich wirkender Hund mit Maulkorb neben dir steht.
Der Reichstag brennt. Reichstagsbrandverordnung. Persönliche Rechte werden eingeschränkt.
Das Ermächtigungsgesetz, erste Konzentrationslager, politische Gefangene landen dort.
Jetzt gehen wir mal weiter durch die Ausstellung. Jetzt gelangen wir an den Anfang einer freischwebenden Brücke. Und da sehen wir plötzlich, dass die Steine wechseln.
Also bei diesem Durchbruch kann man das ganz gut sehen. Bis jetzt waren wir immer in diesen dunklen, düsteren Kellerräumen. Und jetzt, in dem Raum, den wir jetzt betreten, ja, der ist verkleidet von großen Granitquadern. Die Brücke, auf der wir uns befinden, ist unmittelbar unter einer Kuppel.
Man hört auch, wenn man redet, es ist beinahe wie in der Kirche, es hört sich ganz anders an. Klatsch ich mal.
Wenn man nach unten schaut, dann wird einem erst wieder bewusst, in welcher Höhe man sich eigentlich befindet. Wir sind ja immer noch im dritten Stock, weil ja, alle anderen Räume vermitteln einem den Eindruck, als wäre man im Keller.
Hier ist ein riesiges Fenster, es erinnert fast schon an ein Tor. Es würden bestimmt 4 Menschen übereinander passen. Sie würden es noch nicht ganz ausfüllen. Langsam verlassen wir wieder die Brücke, treten von dem offenen Raum wieder in einen engeren, stickigeren und wir laufen direkt auf ein großes Bild zu. Sobald wir die Brücke verlassen, kommt uns auf einem riesigen Foto Adolf Hitler entgegen.
Menschenmassen bis zum Horizont. Der Weg ist frei für den Führer. Uniformen, Anonymität in Braun, Hakenkreuze, Flaggen, Mützen. Nur der Führer hält seine Mütze in der Hand. Er steht genau in der Mitte.
So wollte sich Adolf Hitler sehen, im Mittelpunkt, als der Einzige ohne Mütze, als Einziger mit erkennbarem Gesicht. Er scheint die größte Person zu sein, größer als jeder in der anonymen Masse. Sein Ziel: die perfekte Inszenierung der eigenen Person. Seine Unterstützung, die modernsten Medien seiner Zeit. Im Radio hört man seine Ansprachen. Im Kino laufen Filme über ihn. Und in der Zeitung sieht man seine Bilder. Ein außerordentliches Talent findet er in Heinrich Hoffmann. Seit dem Hitlerputsch 1923 ist Hoffmann sein Leibfotograf. Beinahe jedes Bild, auf dem Hitler von nahem zu sehen ist, stammt von ihm. Das Ziel der Bilder: keineswegs Dokumentation. Es geht darum, den Führer in Szene zu setzen, ihn zu überhöhen. Der beste Soldat, der größte Feldherr, der beste Deutsche. In jedem deutschen Haushalt sollte anstelle eines Kreuzes eine Hitlerbüste stehen. Die Menschen kauften sie mit großer Begeisterung. Aber bei genauerem Hinsehen erkennt man Mängel, Dellen und Luftbläschen. Trotzdem stellte sich beinahe jeder Deutsche so eine Büste in sein Haus. Massenware für den Führerkult. Einfach zu produzieren, aber keineswegs makellos. Foto und Büste sind zwar eindeutige Elemente der Propaganda und des Mythos um Adolf Hitler. Nur circa 1,70 groß ist er und dennoch die größte Person auf den Bildern. Die Wirklichkeit wird durch geschickte Mittel manipuliert. Zum Beispiel durch einen günstigen Blickwinkel und den wählt sein Fotograf. Die Macht der Propaganda erkennt Hitler früh. Gezielt setzt er sie ein, um das Vertrauen der Bevölkerung zu gewinnen, die Vernunft zu betäuben.
Er steht im Zentrum und ohne Mütze wird er einzigartig.
Dieser Raum passt von seinen Ausmaßen ganz gut zum Thema. Er ist nämlich deutlich größer als die anderen. Und in der Mitte des Raumes ist eine Leinwand und es wird ein Film gezeigt, in dem man die Ausmaße der Reichsparteitage erahnen kann. Man sieht die Menschenmassen, die sich auf dem Reichsparteitagsgelände zusammendrängen und alle in einer kollektiven Begeisterung aufgehen für ihr Volk und Vaterland.
Von der großen Fläche treten wir jetzt wieder in einen kleineren Raum. Er wird eingenommen von einem riesigen Bild, das eine Massenversammlung darstellt auf dem Nürnberger Reichsparteitagsgelände. Nur in den ersten Reihen kann man noch Gesichter der Menschen entdecken. Man sieht Sicherheitsleute, die eine Kette bilden, um die Menschenmassen zurückzuhalten oder daran sich zu hindern, auszubrechen. Doch je weiter man mit dem Blick nach hinten wandert, desto undeutlicher werden die Konturen der Menschen. Man kann keine einzelnen Körper mehr erkennen. Man sieht nur noch einen Teppich aus Uniformen.
Wie eingepfercht man da sein muss. Stell dir mal vor, du bist da, so mittendrin. Was machst du dann, wenn du aufs Klo musst?
Ich war ein sehr naives Mädchen, sehr naiv. Mädchen ist der richtige Ausdruck. Also ich war sehr naiv und glaubend und ja. Ich heiße Tauschek Johanna, ich bin eine geborene Schmidt, verheiratete Tauschek und bin in Nürnberg geboren und werde Ende des Jahres 92. Ihr holden deutschen Jungfräulein, wir müssen euch gar dankbar sein, dass ihr uns gabet Nachtquartier in eurem Schulsaal, allwo wir des kargen Schlummers pflogen. Im Schlafe träumten wir von euch, von Sinus und von solchem Zeug, womit wir früher uns mal plagten. Während des Reichsparteitags waren auch im Findelschulhaus SA einquartiert. Und da war auch einer bei uns im Klassenzimmer. Und der hat uns dieses Verslein an die Tür gehängt. Es waren politische Tage, alles zugerichtet auf die NSDAP, auf den Nationalsozialismus, auf unsere gute deutsche Einstellung. Da war natürlich alles nur in diese eine Richtung, eine andere gab es nicht. Am Sohnsovielten ist wieder Parteitag in Nürnberg und da muss von uns eine Gruppe, vielleicht an die 100 Leute, ist dabei, das kostete nichts, die mussten kommen. Vorher sind wir so ein bisschen geschult worden, dass wir wirklich in Reihe und Glied sind. Ringsum war die anderen Hitlerjugend, die man auch gekannt hat, von anderen Versammlungen, sind mit reinmarschiert. Wir mussten da sein und wir mussten aushalten. Und es war manches Mal auch schwer, gerade für Mädchen, oft einmal, wenn es heiß war. Man hat gesungen, man war bereit, sein Leben zu geben fürs Vaterland. Das haben wir alles geglaubt, da haben wir noch nicht gewusst, was ein Krieg ist. Ne? Die nicht begeistert waren, haben zumindest geschwiegen. Die waren still. Es waren also die ordentlichen Kolonnen, da waren die Fahnen dann gestanden, die geweiht werden sollten und Hitler hat mit dieser Fahne die andere angefasst. Und damit war, jetzt hätte ich bald Halleluja gesagt, damit war Heil Hitler eine Fahnenweihe geschehen. Also das habe ich sogar für mich ein wenig lächerlich gefunden, aber ich habe natürlich das, wenn es der Führer so will, das wird schon seinen Grund haben. Wie hätte ich mich denn wehren können? Ich hab's doch nicht gewusst. Ich habe doch keine Ahnung gehabt. Wir haben keine Zeitung, kein Radio, kein Fernsehen. Wir kannten nur das, was wir gesagt kriegen. Und ich sage, ich habe es halt geglaubt. We'll be right back.
Dieser Raum ist der größte, den wir bis jetzt überhaupt betreten haben in der ganzen Ausstellung. Er hat aber eine bemerkenswert niedrige Decke und durch die breiten Pfeiler, die diese Decke stützt, wird man sofort an ein Parkhaus erinnert. Auch hier dieses Fenster, die einzigste natürliche Lichtquelle in diesem Raum. Wenn man hochblickt, sieht man erstmal einen ganz tiefen Schacht, bis das Fenster kommt, das das Licht hereinlässt.
Der Raum ist beinahe getrennt durch Gitterstäbe, die einem am Durchkommen hindern, an ein Gefängnis erinnern. Wir gehen jetzt mal zu einer Glasvitrine. Schau mal, Izzy, da ist ein Spiel. Das erinnert fast an Mensch, ärgere dich nicht, aber es sieht ein bisschen anders aus als bei uns.
Kannst du das lesen, in dieser altdeutschen Schrift?
Da steht, Juden raus. Gelingt es dir, 6 Juden rauszujagen, so bist du Sieger, ohne zu fragen.
Man geht mit seinen Figuren so verschiedene Wege durch verschiedene Tore nach innen und kommt dann so Geschäften vorbei.
Die sind alle gezeichnet und haben Namen wie Schuhe, Löwenstein, Konfektion, Rosenbaum, Pelze, Gorstein, Goldmann, Hüte.
Und hier drüben, das sind Zeichnungen von Kindern da. Einer aus der ersten Klasse hat schon ganz primitiv versucht, irgendwelche Männchen zu zeichnen. Aber die Botschaft ist ganz klar. Darüber steht, die Juden sind unser Unglück. Ja, hier aufgeschlagen, woran man die Juden erkennt. Und daneben ist so ein Bild. Ja, da sieht man eine Schulstunde. Der Lehrer bringt es den Schülern gerade bei.
Heil Hitler!
Heil Hitler!
Alle anwesend?
Jawohl, Herr Oberstudienrat.
Setzen!
Die Judenfrage im Unterricht. Was lehrt uns Stadtschulrat Fink? Martin!
Woran wir den Juden erkennen, Herr Oberstudienrat?
Lesen Sie mal, Wolf, Seite 16.
Die Juden laufen anders wie wir. Sie haben Senkfüße, ihre Körperhaltung ist eine andere wie die unsrige. Ihre Haare, ihre Augen, ihre Augenbrauen, sie sind anders wie die unsrigen. Sie haben längere Arme wie wir, sie reden anders wie wir.
Das reicht. Und was unterscheidet Juden noch von uns? Herbert, an die Tafel. Wir zeichnen jetzt mal eine Judennase.
Ja, also die Judennase. Die Judennase ist also eine Judennase.
Wird's bald.
Ja, also die Judennase ist an der Spitze gebogen, ja, wie ein Sechser. Deshalb wird sie auch Judensechser genannt.
Sechser! Vergleich die Bilder des Arias und die des jüdischen Mannes im Buch. Die Lippen. Bei einem Juden sind sie wulstig und die Unterlippe hängt herab. Ja, Wolf?
Auch die Augenlider eines Juden sind anders als wie die von uns Deutschen. Sie sind fleischig.
Genau so ist es. Holt eure Hefte heraus. Wir schreiben einen Aufsatz. Das Thema: Unerträglich ist es mir, mit Juden in einem Klassenraum zu sitzen. Unerträglich ist es mir, mit Juden in einem Klassenraum zu sitzen. Das genügt. Wer noch nicht fertig ist, schreibt den Aufsatz zu Hause zu Ende. Zudem wird das Buch Trau keinem Fuchs auf grüner Heid und keinem Jud bei seinem Eid von Elvira Bauer gelesen. Bis zur nächsten Stunde. Und an was wird immer gedacht?
Trau niemals einem Juden.
Denn ohne Lösung der Judenfrage keine Erlösung der Menschheit.
Thank you.
Wrocław, dnia 12.12.1991 roku. Zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie ze śpiędy Natalia Locak, jak z Melanchthon Gymnasium, Antoniego Turaja, syna Wojciecha i Anastazji, urodzonego w roku. To jest ein Brief von meiner Oma an das Museum in Auschwitz, Oświęcim Brzeźnika. Da wollte sie die Dokumente von meinem Urgroßvater, der dort gestorben ist, haben und hat kurz beschrieben, dass er eben im Sommer 1941 abtransportiert wurde. Und von dort aus wurde er dann nach Auschwitz weggenommen und ist dann dort auch gestorben. Sie haben ihn wahrscheinlich in Massengrab gesteckt und da steht der Name von seiner Mutter vor der Hochzeit. Also es ist, finde ich, richtig krass eigentlich, dass sie sowas aufschreiben, aber ihn dann in Massengrab stecken. Und als Todesursache ist er noch eine Lungentuberkulose angegeben. Man weiß nicht wirklich, ob es so war. Ja, und er hat Partisanen, also Aufständischen, Zwiebeln gebracht zum Essen. Er wurde verraten und dann wurde er eben als politischer Gegner eingestuft und dann abtransportiert. Erst nach Hutsch und dann nach Auschwitz. Ich habe mit Auschwitz damals noch nicht, beziehungsweise auf Polnisch oder Święcim, nicht wirklich was verbinden können. Und dann mit der Zeit in der Schule gab es eigentlich nicht wirklich einen Umbruch, wo ich dann verstanden habe, oh, das war ein KZ, sondern das war so ein fließender Übergang, dass ich verstanden habe, dass er dort eben in der Nazizeit gestorben ist. Also oft habe ich so einen Gedankengang, dass ich mir denke, wenn man auch hier teilweise Bilder davon sieht, wie Leichen auch noch aufgestapelt werden und ich mir dann denke, ja, theoretisch könnte eine von denen mein Urgroßvater sein. Es lässt sich schwer in Worte fassen. Auf der einen Seite kann ich nicht wirklich viel was mit ihm verbinden. Also ich kann nicht sagen, er war so nett, weil ich kannte ihn ja nicht. Auf der anderen Seite wurde er mir irgendwie auch schon genommen und vor allem meiner Oma, weil die hat ja ihren Vater nicht kennengelernt und sowas ist dann irgendwie schon, tut irgendwie weh. Ich bin total überempfindlich, was das angeht. Also so wie manche auch drüber lachen können, dass wenn jemand einen Witz über Hitler oder so reißt, also ich kann da nie drüber lachen und nehme es mir vielleicht teilweise ein bisschen zu sehr zu Herzen. Ich nehme es, aber ich kann es nicht anders. Ich werde oft gefragt und ich habe auch kein Problem, jetzt irgendwie was darüber zu erzählen, weil es ist mein Urgroßvater und ich finde, so gibt man ihm auch ein bisschen so die letzte Ehre. Er hat kein Grab, hat kein gar nichts, hat nichts, wie man ihn gedenken kann. Da sollte man wenigstens offen mit sowas umgehen und ihm sozusagen so die letzte Ehre erweisen.
Kriegsende. Nürnberg liegt in Schutt und Asche. Zerbombte Häuser. Ausgebrannte Kirchen. Alles am Ende. Die Stunde Null.
Daneben strahlende Gesichter. Die Alliierten feiern ihren Sieg. Ihre Fahnen wehen über dem Hakenkreuz und dem Reichsadler. Sie haben die Symbole, die den Nazis heilig waren, entweiht.
If I had a way to get out of this day, if I had a way, I'd get out today. Man, I would run away. Man, I would run. 'Cause these walls block out the sun. Yeah, they block out the sun. Today I got nothing to lose. I could go wherever I wanted to leave, jump onto the world. If I had a way to get out of this deal, if I had a way, I'd break the deal. Man, I would grab the wheel, and man, I would drive 5,000 miles just to survive. 5,000 miles. Today I got nothing to lose. I could go wherever I wanted to leave, jump onto the world as it's spinning round, going down, taking me along for the ride, for the ride. Today I got nothing to lose. I could go wherever I wanted to. Get out today. Man, I would run away.
Ich tue am liebsten Tretboot fahren.
Ja, und dann mache ich da fast meinen täglichen Spaziergang daher. Was ist schon schön.
Inliner fahren, ein Rad fahren, ein bisschen in der Wiese liegen, Sonne genießen.
Doch schön, wenn die Jugend da ist.
Ja, wir haben einen Seeschirm. Ich wollte eigentlich die Schwäne füttern, aber die sind nicht da, jetzt fütter ich halt die Fische.
Eine Idylle in Grün, Naherholung rund um den Nürnberger Dutzenteich. Mittendrin graue Steinblöcke aus einer dunklen Vergangenheit. Wir befinden uns auf einem Gelände so groß, dass die Nürnberger Altstadt darin viermal Platz fände. Hier ließ Hitler einst zu den Reichsparteitagen aufmarschieren. Heute ist das Areal ein Rückzugsort von der Hektik des Alltags. Hermann Glaser freut das. Ab den 60er Jahren musste er sich als Politiker mit den Bauten der Nationalsozialisten auseinandersetzen.
Wenn immer wieder Nutzungen gemacht wurden, die dem Absicht des Dritten Reichs völlig widersprechen, dann finde ich das eine geschichtliche Gerechtigkeit sondergleichen. Eben so vergeht der Ruhm der Welt.
Die Welt der Nationalsozialisten gibt es nicht mehr, die Verantwortung aber bleibt. Der Nürnberger Oberbürgermeister sieht das als Aufgabe, Dr. Ulrich Mahli.
Als Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg ist das Reichsparteitagsgelände für mich Teil unserer Geschichte, herausfordernd und der Umgang damit für die Zukunft entscheidend.
Viele Vorschläge gab es, wie das große Gelände und die alten Bauten zu nutzen wären. Generationen von Politikern zerbrachen sich den Kopf darüber. Ein Beispiel nur. Die Kongresshalle sollte zuerst abgerissen werden. Dann wollte man ein Fußballstadion einbauen, ein Schwimmbad, ein Einkaufszentrum oder gar ein Altenheim. Ein Glück, dass es so nicht gekommen ist, findet Oberbürgermeister Mali.
Das Reichsparteitagsgelände ist das größte Nazi-Freiheitlichtmuseum der Welt. Es gibt in keiner anderen Stadt was Vergleichbares. Ich weiß aus vielen internationalen Kontakten, dass der Rest der Welt mit Nürnberg eben nicht Bratwürste und Lebkuchen assoziiert, sondern Reichsparteitage und Nürnberger Prozesse. Und insofern ist es auch richtig und verantwortungsvoll, dass man sich dem Thema inhaltlich stellt.
Am Anfang war das Gelände sozusagen tabuisiert. Also es war ein Steinblock in der Stadt, mit dem man eigentlich nicht wusste, was man machen kann. Dann mit zunehmender Touristik hat man natürlich erkannt, dass das ein Ort werden kann, der gefährlich werden kann, wenn nicht genügend Aufklärung ist.
Aber muss man, um aufzuklären, die alten Steine erhalten?
Also ich wäre gegen jede verschönernde Wiederherstellung, sondern nur Dokumentation der historischen Gestalt. Wir erhalten sie standsicher, damit wir eben nicht den Zaun rumziehen müssen, die das Areal dann wieder sozusagen in die Aura des Geheimnisvollen bringen möchte. Finden irgendwelche Skate Nights statt, es wird Fußball gespielt, es gibt Rockkonzerte im Zeppelinfeld. Also dass man es bewusst demokratisiert, als Naherholungsgebiet, als Freizeitgebiet fürs Wochenende. Auf der anderen Seite aber nie verbirgt, was dort war, indem es ordentlich dokumentiert ist.
Was 2001 mit dem Dokuzentrum realisiert wurde. Doch bis zur Eröffnung war ein halbes Jahrhundert vergangen. Eine Menge Zeit. Aber Ulrich Mali macht vergangenen Generationen keine Vorwürfe.
Erinnerung braucht Zeit und Erinnerungskultur verändert sich.
So verändert sich auch das Gebäude. Diese Struktur von Backsteinen und einem engen Raum wird jetzt durchbrochen durch einen Dorn aus Glas und Stahl, der hinaus auf den Innenhof führt.
Wenn man durch die Tür ins Freie geht, dann steht man erstmal auf einem Gitter in 15 oder 20 Metern Höhe. Man kann da durchgucken bis auf den Boden. Wir gehen mal bis ganz nach vorne.
Ursprünglich war es geplant, hier eine riesige Halle zu errichten, in denen viele Leute Platz finden würden und Hitler als der Redner vorne herausstechen würde, indem auch das Licht auf ihn gebündelt sein sollte und er die Massen begeistern hätte können. Doch jetzt sehen wir, es ist noch nicht vollendet. Wir stehen hier in einem Halbrund, das kein Dach hat. Wir stehen im Freien, aber wir sehen trotzdem, was für ein riesiges Ausmaß es hier hat. Es würden beinahe 3 Fußballfelder hier hineinpassen.
Wir gehen mal bis ganz nach vorne. Es ist eine, ja,
er scheint das ganze Gebäude zu durchbohren, durch seine anderen Materialien, durch seine Bauweise, dadurch, dass es durch das ganze Gebäude hindurchragt, scheint es ein Dorn zu sein im Gebäude der Nationalsozialisten.